An jeden Mittwoch gibt's bei Radio Korax im tagesaktuellen Programm Mediennews und wir wollen in diesem Format heute blicken auf Digitalisierung und Arbeitskampf bei Amazon. Außerdem wollen wir darauf blicken, wie in Österreich sich unter der ÖVP-FPÖ-Regierung die Medienlandschaft verwandelt. Das sind die zwei Programmpunkte, die wir uns hier vorgenommen haben. Los geht's.
Productivity filings are far more common than outsiders realize. In a signed letter last year, an attorney representing Amazon said the company fired hundreds of employees at a single facility between August of 2017 and September of 2018 for failing to meet productivity quotas. A spokesperson for the company said that over that time, roughly 300 full-time associates were terminated for inefficiency.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir davon hören, wie Amazon seine Beschäftigten mithilfe von Tracking-Systemen überwacht. Letzte Woche aber hat das US-amerikanische Online-Magazin The Verge Dokumente veröffentlicht, die zeigen, welche Ausmaße die Tracking-Nutzung angenommen hat. Nicht nur wurden in einem Jahr knapp 300 Beschäftigte eines Standorts wegen Ineffizienz gefeuert, den Kündigungen liegt ein automatisierter Prozess zugrunde. Dieser Prozess generiert automatisch Verwarnungen und sogar Kündigungen. Für eine Kündigung braucht es dann keinerlei menschliche Einflussnahme mehr. Immerhin haben Vorgesetzte noch ein Vetorecht und können automatische Kündigungen rückgängig machen. Wenn man die Meldung zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon verfolgt, hat man den Eindruck, Amazon setzt immer noch einen drauf. Letztes Jahr zum Beispiel hat Amazon ein Tracking-Armband patentieren lassen, das Beschäftigte durch Ultraschall-Vibrationen lenken soll. Es ist noch unklar, ob das Armband eingesetzt werden wird. Klar ist aber, die Kontrolle der Beschäftigten überschreitet ethische Grenzen. Und das ist nicht das einzige Problem, das Digitalisierung in der Industrie mit sich bringt.
Die Automatisierung der Digitalisierung hat nicht nur den Überwachungscharakter, den wir natürlich auf Schärfste verurteilen, sondern es führt dazu, dass die Arbeit entwertet wird. Das heißt, die Kolleginnen in Amazon berichten uns, dass sie zunehmend monotone, eintönige Tätigkeiten ausüben, an der sie nicht nur keine Lust mehr haben, sondern was sie auch langfristig krank macht.
Sagt Orhan Akman von Verdi. Seit Jahren kämpfen die Beschäftigten von Amazon für bessere Arbeitsbedingungen. Auch zurzeit wird im Rahmen der Tarifverhandlungen für den Einzelhandel immer wieder gestreikt. Bisher ziemlich erfolglos. Amazon verhandelt nicht und lässt sich bisher nicht auf die Forderung ein, sich an den Tarifverträgen für den Einzelhandel zu orientieren.
Also wir kämpfen ja schon seit 6 Jahren um einen Tarifvertrag. Das ist damit einer der längsten Arbeitskämpfe bei uns in Deutschland, den wir haben, wo es um einen Tarifvertrag geht.
Dabei sollten Betriebsräte in deutschen Unternehmen besonders große Einflussnahme auf Digitalisierung in Betrieben haben. Mehr dazu weiß Simon Schaub vom Zentrum für emanzipatorische Forschung.
Eine interessante Sache, wenn man sich die deutsche Gesetzgebung zu Betriebsräten und so weiter anschaut, ist, dass es hier die einmalige Situation gibt, dass Technologieeinführung, wenn sie zur Leistungskontrolle genutzt werden kann, genehmigungspflichtig ist durch den Betriebsrat. Das gibt es in den meisten anderen Ländern nicht und das ist ein immenser Vorteil, weshalb auch Betriebsräte tatsächlich eine sehr, sehr gute Machtposition haben in diesem Digitalisierungsspiel und da wirklich auch eingreifen können, weil tatsächlich ja bei der Digitalisierung fast alle neuen Technologien theoretisch zur Leistungskontrolle genutzt werden können. Dieser Handschuh, den ich vorher erwähnt hatte, wurde von dem Betriebsrat in dem Unternehmen, wie gesagt, einfach durchgewunken, was ja auch relativ absurd ist, wenn man sich anschaut, was das eigentlich bedeutet, wie so ein pavlovscher Hund per Vibration sozusagen konditioniert zu werden.
Eine Technik also, die im Gegensatz zu dem von Amazon patentierten Armband bereits im Einsatz ist. Es ist nicht überall der Wille da, eine menschenfreundliche Digitalisierung zu betreiben. Nicht nur Betriebsräte seien zu arbeitgebernah, sondern auch die DGB-Gewerkschaften, sagt Simon Schaub.
Also wie in allen anderen Feldern auch, ist es natürlich da so, dass die DGB-Gewerkschaften eine sehr sozialpartnerschaftliche Haltung haben. Das heißt, die machen bei diesem Industrie 4.0-Hype mit und das ist halt wesentlich so ein Standortnationalismus, der da vorangetrieben wird, wo gesagt wird, der strategische Vorteil von Deutschland als Wirtschaftsstandort ist eben Hightech-Industrie. Es gibt aber durchaus auch positive Beispiele innerhalb des DGB, wo versucht wird, eben genau das, was ich vorher gesagt habe, sozusagen den Technikgestaltungsprozess als politischen Prozess zu verstehen. Es gibt zum Beispiel das Forum Soziale Technikgestaltung im DGB, was sowas vorantreibt. Das sind aber eher so Leuchtturmprojekte und insgesamt kann man schon eher eine Planlosigkeit feststellen innerhalb der DGB-Gewerkschaften.
Zumindest bei Orhan Akman von Verdi gibt es diesbezüglich ein durchaus kritisches Bewusstsein.
Wir wollen mit dem Unternehmen über die Gestaltung reden. Also was bedeutet denn Technik und Automatisierung an Arbeitsplätzen und wie werden die Beschäftigten bei diesen Erneuerungen eingebunden? Bis jetzt ist Amazon fern davon, so eine Kultur, einen Dialog quasi zuzulassen. Wir sind aber hier auch klar, was die Forderungen angeht. Wir wollen nicht, dass die Beschäftigten bei Amazon, aber auch in anderen Unternehmen als Teil der Maschine funktionieren. Wir wollen, dass Technik, Digitalisierung und Automatisierung dazu dient, dass die Arbeit leichter gemacht werden kann, aber was nicht dazu führen darf, dass Beschäftigung und Arbeit sich entwerten lässt.
Dass der Arbeitskampf bei Amazon bisher so erfolglos ist, hängt damit zusammen, dass die Streiks einfach zu wenig Druck aufbauen. Zitat Ralf Kleber, Manager von Amazon Deutschland. Wenn Glatteis ist, juckt uns das weit mehr, als wenn Verdi zum Arbeitskampf aufruft. Im Notfall kann sich Amazon immer noch auf die Standorte in nicht streikenden Nachbarländern verlassen. Es braucht also internationale Strategien. Laut Orhan Akman wird daran jetzt intensiv gearbeitet.
Dort, wo Amazon auftaucht, sind wir bereits schon mit den Schwestergewerkschaften von uns nicht nur in Kontakt, sondern besprechen schon Strategien. Das ist auch für die Zukunft von großer Bedeutung. Wir wollen nicht, dass Amazon quasi in Ländern reingeht und der Hoffnung ist, dass es quasi betriebsratsfreie Zonen sind und demokratiefreie Zonen, wo der machen kann, was er will.
Die Probleme sind überall ähnlich.
Dass diese zunehmende Digitalisierung und Automatisierung in den Arbeitsabläufen genau im Grunde in allen Ländern identisch ist und dass die Beschäftigten ähnlich wie die Beschäftigten in Deutschland über diese Monetisierung der Arbeit und auch sozusagen die daraus sich resultierenden Schwierigkeiten auf die Gesundheit berichten.
Digitalisierung zur Steigerung der Effizienz ohne Rücksicht auf Arbeitsbedingungen. Das ist ein großes Problem in der Industrie- und Logistikbranche. Allerdings können sich Beschäftigte die Automatisierung auch für ihre Arbeitskämpfe zunutze machen.
Insbesondere in der Logistik ist das der Fall. Wenn also ganze Lager und Warenströme über eine Software dirigiert werden, dann habe ich schon auch einige Beispiele gehört, wie mit relativ einfachen Mitteln in dieses System eingegriffen werden kann, sodass dann da gar nichts mehr läuft. Und das tatsächlich wurde auch in einigen Fällen dazu genutzt, einfach besonders drastische Zumutungen der Überwachung und so weiter abzuwenden. Aber natürlich muss man da auch sehen, das ist natürlich nicht der intendierte Verwendungszweck und das ist natürlich wie alle Arten von informellem Arbeitskampf mit großem Risiko verbunden. Aber es ist eben tatsächlich so, dass die Hebelwirkung, die da angesetzt werden kann, groß ist, weil diese Systeme einfach sehr verwundbar sind.
Der Soziologe Simon Schaub ist beim Zentrum für emanzipatorische Forschung tätig. Das Zentrum hat eine Vision für die Digitalisierung.
Wir machen auch sozusagen konzeptionelle Überlegungen, was eigentlich Digitalisierung bedeuten würde. Für zum Beispiel eine bedürfnisorientierte Wirtschaft, wo sagen dann eine bedürfnisorientierte Produktion unter ganz anderen Vorzeichen möglich wäre als in der klassischen sozialistischen Planwirtschaft, wo es sozusagen alles top-down bürokratisch geplant werden musste.
Die persönlichen Angriffe werden immer heftiger, titelt die Süddeutsche. Die offene Gesellschaft sei in Gefahr, schreibt der Spiegel. Es geht um den Journalismus in Österreich. Welche Rolle spielen die Medien, seitdem eine Koalition aus konservativer und rechter Partei die Regierung stellt? Diese Fragen werden gerade wieder intensiver diskutiert. Wir wollen in den folgenden Minuten auf die Schwierigkeiten, Erfolge und Zukunftsperspektiven freier und linker Medien in Österreich, vor allem in Wien, blicken.
Seit Dezember 2017 regiert in Österreich eine Koalitionsregierung aus österreichischer Volkspartei ÖVP und der rechten Freiheitlichen Partei Österreichs, der FPÖ. Eine solche Koalition hat es bereits Anfang der 2000er Jahre gegeben. Unter der Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz gibt es nun Asylrechtsverschärfungen und die dazugehörigen Rassismen, eine Verschärfung der neoliberalen Wirtschaftspolitik und aktuell auch Debatten, wie es um die Pressefreiheit in Österreich bestellt ist. Denn gerade attackiert die FPÖ den populären ORF-Journalisten Armin Wolf. Das ist kein Einzelfall. System hat in Österreich aber auch eine Medienlandschaft, die die Regierung zum großen Teil in ihrem Agieren unterstützt.
Wir haben natürlich die Lage, die man in Österreich hat und die man in Teilen auch halt in anderen Ländern Europas sieht, die ist auch ein Medienproblem. Und man hat in Österreich einen geradezu, ich möchte sagen, also obszönen Boulevard. Also fast alle Zeitungen sind Boulevardesk. Und das Seltsame ist, was man sich in England oder in Deutschland kaum vorstellen kann, ist, dass diese Zeitungen auch noch mit staatlichen Förderungen alimentiert werden. Wohl, weil man hofft, dass man dadurch sich eine positive Berichterstattung erkauft. Das heißt, es gibt tatsächlich kaum wirklich unabhängige Berichterstattung.
Frank Jüdicke ist Redakteur bei der Zeitung Malmö. Unabhängige Berichterstattung, die schaffen Zeitungen wie die Malmö oder freie Radios. Jacqueline von Radio Orange auf die Frage, wie sich das Selbstverständnis des freien Radios in Wien verändert hat, seit Österreich schwarz-blau regiert wird.
Das ist eine spannende Frage, weil normalerweise kommt die allererste Frage so, wie geht's euch? Geht's euch eh gut? Also in einem so einen bedrohlichen Unterton. Darauf antworte ich immer, uns geht's noch verhältnismäßig gut. Also ich bin auch eine verhalten optimistische Person und kann sagen, Orange gibt's noch unter Schwarz-Blau. Aber ja, auch wir kämpfen ein bisschen mit der aktuellen politischen Lage. Ich kann sagen, dass wir auch spüren, dass sich das allgemeine gesellschaftliche Klima verschärft hat. Also so die Grenzen des Sagbaren verrücken beinahe täglich. Und das spüren wir auch und wie sich das auf uns auswirkt. Wir versuchen uns sehr stark zu positionieren, als das freie Radio eben einer Gegenöffentlichkeit, auch einer Gegenbewegung. Also ich würde sagen, wir sind schon positioniert aktuell. Wir versuchen aktuellen Gruppen, Bewegungen auf der Straße gegen die rechtskonservative Regierung auch Raum zu geben, die hörbar zu machen. Das funktioniert ganz gut. Was wir nicht wollen, ist, dass bei uns die große Angst und Panik ausbricht, weil auch wir sind durch öffentliche Gelder gefördert, also beziehungsweise wir existieren durch öffentliche Gelder. Das bedeutet, wenn ein Angriff kommt, rechnen wir damit, dass er finanziell sein wird, also durch Streichung von öffentlichen Geldern. Aber es sieht bei uns noch nicht so aus bis jetzt.
Wenn Radio Orange bisher noch nicht direkt von finanziellen Kürzungen betroffen ist, so gibt es doch andere Bereiche, in denen spürbar ist, dass in Österreich ein rechter Normalzustand herrscht.
Was wir schon merken, ist, dass sich das allgemeine Klima verschärft hat in Wien und in Österreich. Das heißt, der Ton im Diskurs hat sich verschärft, dass zum Beispiel auch der Berufsstand von Journalisten und Journalistinnen offener angegriffen wird. Seitens der FPÖ war in meiner Wahrnehmung früher nicht so. Was wir auch merken ist, wenn es Verschärfungen gibt im Sozialbereich, wenn zum Beispiel die Mindestsicherung gestrichen wird oder sehr gekürzt wird für Menschen ohne Einkommen oder für Menschen, die ein sehr geringes Einkommen haben, spüren wir das als freies Radio von unten, wo die Menschen eben ehrenamtlich arbeiten, sehr. Das heißt, wir versammeln hier im freien Radio auch Betroffene, die die aktuelle rechtskonservative politischen Entscheidungen direkt treffen. Das heißt, wenn Orange auch nicht gerade direkt angegriffen wird, spüren wir eben total das schärfere Klima im Moment.
Zuletzt hatte die österreichische Regierung im Januar Kürzungen in der Mindestsicherung durchgesetzt. Das betrifft die freien Medien dann indirekt. Aber Medienprojekte werden in Österreich auch durch gezieltes Einstellen von Förderungen in ihrer Existenz bedroht.
Also Orange als freies Radio in Wien hat bei der Kürzungs- und Förderungsstreichungswelle noch nicht stark erwischt. Wer schon sehr stark betroffen waren, waren Fraueninitiativen und feministische Gruppen in Österreich. Also das war 2018 hat es begonnen, dass Initiativen und auch Medien, also Zeitschriften wie die Frauensolidarität und die feministische Zeitschrift Anschläge von sehr starken Kürzungen betroffen worden sind. Und da hat es begonnen mit so, oh, wir können entweder uns jetzt um die Fördertöpfe streiten oder wir können näher zusammenrücken und aus diesem Bedrohungskontext finanzieller Natur ist dann die Idee entstanden, dass wir mehr miteinander sprechen sollten, in den Austausch geraten und eine Initiative war dann BAM. Das ist gegründet worden am Volksstimmefest. Das ist ein großes linkes Open-Air-Festival im Spätsommer in Wien. Dort gab es eine Podiumsdiskussion zu diesen aktuellen Einschränkungen und Bedrohungen seitens der Politik. Und da habe ich das gegründet mit der Intention, statt irgendwie gegeneinander zu kämpfen, dass man zusammen in den Austausch tritt.
BAM, das steht für Bündnis Alternativer Medien.
Und da sind dabei halt beispielsweise also die Malmö, aber auch feministische Zeitungen wie die Anschläge, die Frauensolidarität, der Augustin, das ist die Straßenzeitung, Obdachlosenzeitung in Wien, die AEP-Information, die Zeitung Bildpunkt, der Mosaikblog, die Volksstimme, ich passe jetzt auf, dass ich niemanden verpasse, und das Magazin Skook, Magazin für Musikkultur, und natürlich auch Radio Orange. Das ist das freie Radio in Wien. Und die Überlegung war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns zusammenschließen, versuchen gemeinsame Medienarbeit zu machen, versuchen auch idealerweise gemeinsam Themen zu setzen, natürlich uns auch wechselseitig ein bisschen zu bewerben, gemeinsame Veranstaltungen zu machen. Und bei all dem, also es gibt genügend Gründe, jetzt pessimistisch zu sein, auch was die Medienöffentlichkeit in Österreich betrifft, würde ich sagen, ist das doch etwas, was sich seit dem schwarz-blauen Regierungsantritt geändert hat, dass doch weitere Kreise in der Bevölkerung sich wieder politisieren, dass es Tendenzen gibt, sich zusammenzuschließen und zusammenzuarbeiten. Also ich arbeite ja halt eben auch für Skook, also das ist ursprünglich eigentlich nur ein Musikmagazin. Und wir können zum Beispiel sehen, dass also Veranstalterinnen und Veranstalter, die also lange Zeit also völlig unpolitisch waren, sich jetzt wieder repolitisieren, also zu ihrem Musikprogramm jetzt auch gerne irgendwie Podiumsdiskussionen machen und so. Und das ist eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung.
Und die Mitglieder des BAM-Bündnisses selbst setzen auf Vernetzung und Solidarität unter freien linken Medienprojekten.
Wir wollen uns auch organisieren, dass wenn weitere Bedrohungsszenarien kommen, dass wir da auch gestärkt sind und auch allgemein kritischen Medien und kritischer Medienarbeit mehr Raum geben, gemeinsam sichtbarer sein.
Sichtbarer sein und wirksam gegen rassistische und antisemitische Rhetorik von Regierungsmitgliedern, gegen die dazugehörigen Gesetzgebungen und als Alternative zu einem Journalismus, der die rechte österreichische Regierung hofiert. In diesen Bestrebungen kann man das Bündnis für alternative Medien in Österreich nur unterstützen.
Wir planen auch gerade am 29. Juni ein Straßenfest zum Thema alternative Medien. Also das ist gerade unser großes Projekt. Das schweißt uns doch ziemlich zusammen gerade. Also da wollen wir auch auf diesem Straßenfest einfach Aufmerksamkeit erregen mit so, hallo, wir existieren. Wir versuchen hier einen Gegendiskurs zu schaffen, unterstützt euch, wir werden bedroht, aber wir sind noch da und haben noch ziemlich gute Laune dabei.
Ja, hoffentlich bleibt die gute Laune noch etwas erhalten und es ist eine Laune, die im Kampf wahrscheinlich auch bewahrt werden muss. Wer weiteres erfahren möchte, das Bündnis Alternativer Medien veröffentlicht Neuigkeiten auf der Webseite bam.jetzt, das heißt bam.jetzt. Da gibt es Informationen auch über die Lage der Medien in Österreich unter der Regierung ÖVP-FPÖ. Das waren für diese Woche die Medien-News und die könnt ihr nachhören auf radiokorax.de.
Radio Radio.